Save the date! Deal Sourcing 2024 am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Unternehmer sind Profis in ihrem Geschäft. Sie wissen, wie ihre Produkte funktionieren, was sich die Kunden wünschen und sie haben jahrelang Erfahrung, auf die sie ihre Entscheidungen stützen können. Weniger gut sind viele Unternehmer aufgestellt, wenn es um Reporting-Strukturen und das Datenmanagement geht. Gerade beim angestrebten Verkauf muss hier aber unbedingt Klarheit herrschen. Einfach, um die eigene Verhandlungsposition richtig einschätzen zu können, aber natürlich auch, um potenzielle Käufer zu überzeugen. Da braucht es dann mitunter etwas Unterstützung von außen. Und eben diese Unterstützung will mein Co-Gastgeber mit seinem Unternehmen liefern. Dr. Sascha Hagenmüller ist heute hier. Er ist Mitgründer und Managing Director von Radial und erklärt mir und natürlich auch euch, wie er Ordnung in den Datensalat der Firmen bringt und welche Lösungen sein Unternehmen darüber hinaus noch anbietet. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Unser Thema ist Datenhoheit für den Mittelstand, Reporting und Controlling leicht gemacht. Sascha, jetzt aber mal zu dir. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Bevor wir so richtig ins Thema starten, erzähl uns doch bitte kurz, wer du bist und wie deine Karriere bisher so ausgesehen hat.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, ich bin der Sascha, bin 33 Jahre alt und einer der Gründer von Radial, wie gerade eben schon erwähnt. Meine Karriere hat 2012 bei Ernst & Young in der Wirtschaftsprüfung begonnen. Ich habe damals nebenher noch mein Masterstudium gemacht und dann auch 2015 meine Promotion im Bereich Finance gestartet. 2016 bin ich dann zu Deloitte in den Bereich Transaction and Restructuring Services gewechselt, so wie er damals noch hieß. Da hat man sich dann im Wesentlichen um Unternehmenstransaktionen und eben auch Unternehmensrestrukturierungen gekümmert. War da viel in den Bereichen Financial Modeling unterwegs, habe Businesspläne validieren dürfen, Financial Due Diligence Projekte begleitet, viel auch schon im Data Analytics Bereich machen dürfen, habe auch das ein oder andere Restrukturierungsgutachten und oder Konzept verfasst, Value Creation Programme operativ begleiten dürfen, war da tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Habe allerdings die Welt der Zahlen nie so wirklich verlassen. Also ich bin immer irgendwo von einer Gewinn- und Verlustrechnung, von einer Bilanz und von einer Cashflow-Rechnung abgesprungen und habe dann eben in unterschiedlichen Unternehmenssituationen geguckt, was man da machen kann. Habe dann 2019 meine Promotion beendet, bin kurz zu Porsche Consulting gewechselt in den Automobilzuliefererbereich, wollte aber wieder zurück in die Welt der Zahlen beziehungsweise in das Corporate Finance Geschäft und bin dann im Rahmen eines Rückholangebots damals als Senior Manager wieder zurück zu Deloitte und habe dann 2022 gemeinsam mit meinem Mitgründer, dem Wolf-Heinrich Werling, entschieden, Radial zu gründen. Und ja, Radial, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ist im Wesentlichen ein Beratungsunternehmen im Bereich Transaction und Value Creation Services mit einem Finance-Fokus, würde ich sagen, mit auch noch einigen Themen, die da so außen rumschwirren, die vielleicht ganz spannend sind. Und ja, das machen wir jetzt seit 2022 und sind jetzt mittlerweile auf 12 Leute gewachsen, sitzen in München und ja, freuen uns jeden Tag über spannende Projekte, die wir im Private Equity Umfeld für unsere Mandanten begleiten und unterstützen dürfen.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr spannend gewesen. Ich möchte vorab, bevor wir genauer auf eure Tätigkeit zu sprechen kommen, einmal kurz sagen, ohne zu viel zu verraten, es geht um Daten, Daten, Daten. Da vielleicht mal die Frage, wie ist denn der Mittelstand hier aufgestellt? Was erlebt man so, wenn man da von außen drauf schaut?
Ja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der Mittelstand, ich meine, Mittelstand ist ein sehr, sehr breiter Begriff, ob das jetzt der gehobene Mittelstand ist oder insbesondere auch kleinere mittelständische Unternehmen. Da ist datenseitig oftmals, würde ich sagen, sehr, sehr viel Luft nach oben. Ja, das sehen wir insbesondere auch dann, wenn wir im Rahmen von Primary Investments von Private Equity Investoren nach der Akquisition in Projekten an Bord kommen, beziehungsweise auch mittelständische Unternehmen in Exit-Prozessen begleiten dürfen, dass es da eben datenseitig durchaus ein paar Unstimmigkeiten gibt. Das ist jetzt allerdings auch nicht den Unternehmern gegenüber despektierlich gemeint. Unternehmen werden ja nicht dadurch groß, dass ich großartige Admin-Prozesse implementiere, sondern ich brauche erstmal gute Produkte. Ich brauche umtriebige Gründer, die sich ein paar Gedanken machen und dann entsprechend den Markt erobern. Entsprechend wird auf das Thema Finance halt ja die letzte Prioritätsstufe gelegt, wenn man jetzt nicht gerade eben aus dem Bereich kommt. Und entsprechend findet halt die Unternehmenssteuerung in der Regel, wenn jetzt kein Investor an Bord kommt oder ich sage mal ein gewisser Transformations- oder Professionalisierungsdruck reinkommt in das Unternehmen, findet die Unternehmenssteuerung eigentlich über einen Blick aufs Bankkonto statt, ja, einmal die Woche. Das heißt, wenn da eine grüne Zahl steht, ist alles gut, dann machen wir weiter. Wenn die Zahl rot ist, dann müssen wir uns was überlegen. Und entsprechend existieren halt keine sauberen Controlling- und die Reporting-Prozesse sind jetzt auch nicht so aufgesetzt, dass die irgendwo einem Private Equity oder einem Finanzinvestor eben standhalten. Zugleich gibt es jetzt rein aus meiner persönlichen Sicht auch so ein Phänomen die letzten Jahre dahingehend, dass extrem viele neue Softwarelösungen investiert wurde. Das heißt, gefühlt wird für jedes einzelne Problem, was im Unternehmen so hochkommt, viele Unternehmen sind ja dann auch sehr, sehr silo behaftet von der Steuerung her, wird für jedes einzelne Problem irgendwie eine neue Software installiert. Und gerade in solchen Prozessen, gerade wenn es dann an eine Due Diligence geht, wenn es an einen Exit-Prozess geht, wenn es an ein Value Creation Programm geht oder ähnliches, dann merke ich auf einmal, dass ganz, ganz viele Daten im Unternehmen vorhanden sind, aber leider immer an unterschiedlichen Stellen, nie in konsolidierter Form und oftmals eben auch nicht in sauberer Form. Und dadurch ist eben vieles einfach eine Herausforderung im Rahmen dieser Prozesse, sei es eben im Rahmen der Financial Due Diligence, einem Exit, der durchlaufen wird, oder auch nur dann im Kontext dessen, dass einfach mal ein sauberes Reporting und Controlling eingeführt werden soll.
Okay, da gibt's also ein bisschen Luft nach oben, aber man kann sich ja eben auch Expertise an die Seite holen und da sind wir dann bei euch. Du hast es vorher in einem Nebensatz schon angerissen. Sag's doch uns bitte noch mal ein bisschen klarer. Was macht Radial? Wie definiert ihr euch und wo positioniert ihr euch im Markt?
Sehr gerne, ja. Wir proklamieren ja schon in unserem Logo das Thema Finance Data People. Was heißt das konkret? Finance ist zunächst mal unsere ganz klare Fachexpertise. Also wir haben im Team Wirtschaftsprüfer-Hintergründe. Wir sind in der Lage, fachlich tief in die Themen Rechnungslegung, sei das jetzt nach Handelsrecht, sei das nach IFRS, sei das nach US GAAP einzusteigen. Wir sind in der Lage, das Management Accounting im Kontext von Deckungsbeitragsrechnungen, von Zuschlagssätzen, von Gemeinkostenkalkulationen und allem Möglichen kritisch zu hinterfragen. Allerdings ist es nach unserer Auffassung heutzutage so, dass Finance nicht mehr ohne Data oder Data geht. Ja, Big Data Analytics ist heutzutage eine Kernkompetenz im Finance-Bereich aus unserer Sicht, ohne die ich nicht in der Lage bin, große Datenmengen auszuwerten. Sprich, wenn ich heutzutage mir anmaße, etwas im Controlling- und Reporting-Bereich zu verändern oder eine Financial Due Diligence zu machen und das so zu tun, wie sich das aus unserer Sicht im 21. Jahrhundert auch gehört, dann komme ich um das Thema Daten nicht mehr umher. So, und People sind am Ende immer irgendwo dabei. Das heißt, wir brauchen einfach Fingerspitzengefühl, Unternehmenstransaktionen oder auch, wenn dann ein neuer Investor an Bord ist und eben Reporting-Controlling-Prozesse professionalisiert werden oder ähnliches, sind immer Menschen im Spiel. Das heißt, ich kann dann nicht einfach mit der Brechstange ums Eck kommen und quasi ungeachtet dessen nur harte Fakten schaffen, sondern ich brauche im Rahmen von Transaktionen, Transformationen, Restrukturierungen einfach auch ein bisschen Fingergespitzengefühl, um die Leute entsprechend mitzunehmen. Das ist das, was wir schon mal, sage ich mal, in unserem Logo proklamieren, eben insbesondere dieser Zusammenhang zwischen Finance-Expertise und eben Data-Analytics-Know-how, was wir, glaube ich, auf recht einzigartige Weise in unseren Services zusammenführen. Was machen wir konkret? Das ist zum einen mal relativ klassischer Transaction-Services-Bereich, den wir offerieren. Wir machen Financial Due Diligences, wir machen die Vendor Due Diligence, wir machen Unternehmensbewertungen, auch inklusive Unternehmensbewertungsgutachten nach IDW S1 über unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer im Exit, sprich wir unterstützen operativ im Finanzbereich, wenn dann die Gegenseite eine Financial Due Diligence durchführt oder eben auch ganz klassisch nur bei der Aufbereitung von Daten, bei der Durchführung von Financial Sessions mit der Gegenseite. Wir gucken dann nach EBITDA Normalisierungspotenzialen, um so den Enterprise Value entsprechend nach oben zu bekommen. Das sind so Themen, die wir eben im Transaction Services Umfeld machen. Und zum anderen haben wir den Bereich Value Creation Services, wie wir ihn nennen. Da geht es dann ganz genau um die Themen, die wir gerade eben schon kurz hatten, also Schaffung von Datentransparenz, um den Unternehmenswert beispielsweise in der Halteperiode zu erhöhen, die Einführung von möglichst automatisierten Reporting- und Controlling-Systemen. Da arbeiten wir ganz, ganz stark mit Microsoft Power BI. Und über diese Datentransparenz lassen sich dann natürlich auch Value Creation Potenziale ableiten in dem Kontext. Wir sind dann jetzt mit Sicherheit keine Spezialisten, wenn es um Produktionsanpassungen oder Einkaufsthemen oder irgendwie vertriebsseitige Potenziale geht. Die geben wir dann in der Regel in die Organisation auf Basis der transparenten Daten rein und gucken, dass das entsprechend durchgesteuert wird. Und last but not least sind wir auch im Bereich ESG bzw. Nachhaltigkeit unterwegs. Warum passt auch das zu uns in diesem Finance-Kontext? Am Ende ist ESG nach unserer persönlichen Meinung am Ende auch ein CFO-Thema, weil es am Ende um einen Nachhaltigkeitsbericht geht und der eben Teil des Lageberichts ist. Und entsprechend muss Finance irgendwas damit zu tun haben und entsprechend müssen auch die notwendigen Daten irgendwo in Finance dafür erhoben werden. Das heißt, ich habe genau das gleiche Thema wie in einem Financial Reporting oder Controlling. Ich habe halt nur keine Euros mehr, sondern habe vielleicht CO2, Weiterbildungsstunden und irgendwie einen Haken hinter einer Cyber-Security-Richtlinie und einem Code of Conduct, um meine Governance-Bestandteile abzuhaken. Ja, das klingt jetzt erstmal relativ breit. Aufgrund unseres Profils sind wir allerdings auch innerhalb des Finance-Bereichs relativ breit aufgestellt und können da, glaube ich, relativ viel machen. Wir verlassen den Finance-Bereich allerdings auch nicht, um die Positionierung nochmal etwas spitzer zu formulieren und bewegen uns in der Regel innerhalb dieser genannten Unternehmenssituationen auch nur im Finance-Umfeld.
Okay, vielen Dank für diesen umfassenden Einblick. Ich habe noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Macht es in jeder Unternehmensgröße Sinn, euch an Bord zu holen oder muss ich da eine bestimmte Größe erreicht haben?
Mit Sicherheit macht es nicht in jeder Größe Sinn, uns an Bord zu holen. Also wir sehen uns schon als ja im weitesten Sinne im Mittelstand angesiedelt. Die meisten unserer Projekte, wenn ich es jetzt an der Anzahl nehme, befinden sich irgendwo im Bereich von achtstelligen Umsätzen, die der Mandant macht. Unser Schwerpunkt ist auch in diesem Bereich, würde ich sagen. Wir gehen allerdings in unseren Projekten auch hoch bis zu mittleren neunstelligen Umsätzen. Was wir mit Sicherheit nicht sind, sind klassische Konzernberater, die dann anderweitig versorgt werden. Das können wir aufgrund der momentanen Teamgröße noch gar nicht stemmen. Und dazu passt auch unser Ansatz nicht, zu dem wir ja auch noch zu sprechen kommen, weil wir eben sehr, sehr hands-on und pragmatisch und schnell unterwegs sind und uns eher ungern durch viele Gremien und Entscheidungswege kämpfen, sondern versuchen relativ schnell und umsetzungsorientiert zu arbeiten. Also ich würde sagen, achtstellige Umsätze bis zu mittleren neunstelligen Umsätzen sind so der Sweet Spot, wo wir unterwegs sind.
Jetzt würde ich mal behaupten, es gibt durchaus andere Anbieter, die was Ähnliches versprechen wie ihr. Wie glaubt ihr, dass ihr da den Unterschied macht?
Ja, was uns einzigartig macht, das hatte ich vorhin schon kurz angerissen, insbesondere in diesen operativen Finance-Projekten würde ich es im weitesten Sinne mal formulieren, ist, dass wir eben dieses Thema Finance und Data so stark verzahnen. Also zum einen sind wir, wenn wir sagen Data, keine reinen BI-Implementierer, die tolle bunte Visuals bauen und quasi die Grundlage nicht hinterfragen. Zugleich sind wir aber auch keine Wirtschaftsprüfer, die nur fachlich gut unterwegs sind. Ja, das heißt, wir verbinden eben auf relativ einzigartige Weise diese sehr, sehr klassische Finance-Brille mit der Geschwindigkeit und der Tiefe und dieser datengetriebenen Herangehensweise, wie es ein BI-Implementierer eben macht. Und dadurch wird, glaube ich, zugleich eine Tiefe und Umsetzungsgeschwindigkeit sichergestellt, die, glaube ich, in vielen Beratungsunternehmen eben so nicht der Fall ist. Ja. Das andere ist, dass unsere Lösungen immer höchst individuell sind, insbesondere im Bereich Reporting und Controlling. Das heißt, wir bringen unsere Best Practices und Vorschläge jederzeit gerne ein, aber wir kommen in der Regel nicht mit irgendeinem Standard ums Eck, der dann Hauptsache schnell irgendwie eingeführt wird, sondern wir holen immer den Mandanten ab, wir holen das Asset in der Regel ab und gucken, dass wir höchst individuell und pragmatisch an das Thema rangehen. Und was wir auch noch machen, wir haben ja auch Big Four-Hintergründe, dass wir ein sehr, sehr junges und dynamisches Team sind, die eine sehr, sehr hohe Qualität sicherstellen, eben durch die Hintergründe. Wir haben uns allerdings auch verschrieben, dass jegliche Ineffizienz aus Beratungsprojekten einfach gnadenlos eliminiert werden muss. Also sprich interne Abstimmungsrunden über 5 Ebenen, die aus meiner Sicht völlig unnötig sind oder dass intern dann Befindlichkeiten auf Mandantenkosten diskutiert werden oder ähnliches. Das gibt's halt bei uns nicht. Also wir haben eine rein ergebnisorientierte Hands-on-Herangehensweise an die Themen. Wir gucken, dass wir schnell sind und unser eigener Anspruch ist es, dass jede einzelne Stunde, die wir arbeiten, auch produktiv ist für den Kunden. Darüber hinaus haben wir uns auch verschrieben, dass wir immer proaktiv kommunizieren. Das klingt jetzt auch wieder irgendwo so ganz einfach, aber wir haben immer gesagt, wenn einmal ein Kunde bei uns irgendwie eine Überraschung erlebt oder dass ein Kunde uns jemals fragen muss, wo eine Unterlage bleibt oder bis wann irgendwas fertig wird, dann ist die Kommunikation unsererseits nicht gut genug. Das heißt, das haben wir auch bis heute geschafft, glaube ich, dass bei uns noch kein Mandant irgendwie eine Unterlage hinterherrennen musste beziehungsweise uns irgendwie Druck machen musste, sondern wir müssen diejenigen sein, die diesen Prozess treiben. Und das lässt sich tatsächlich auch belegen. Wir haben jetzt seit 2022 über 30 Projekte für unsere Mandanten gemacht und wir haben eine Kundenzufriedenheit von 4,95 von 5 Sternen, also faktisch 5 Sterne. Und es ist auch so, dass unser gesamtes Incentive-System für unsere Mitarbeitenden rein auf der Kundenzufriedenheit basiert. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, dass wir nicht irgendwie Chargeable Hours oder Ähnliches als Kerngröße haben, die ja komplett nach innen gerichtet ist. Damit hat ja ein Mandant am Ende nichts zu tun, sondern wir incentivieren rein auf der Basis der Mandantenzufriedenheit. Und auf dieser Basis sind dann auch die ganzen Projekte im Endeffekt gemanagt, eben rein mandantenzentriertes Arbeiten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das sind sowohl aus fachlicher Sicht als auch aus kultureller Sicht bei uns im Unternehmen so ein paar Faktoren, die diese Kundenzufriedenheit auch erst möglich machen.
Na gut, also schnell, unkompliziert, qualitativ hochwertig und der Kunde ist König, das ist ja eigentlich ein Träumchen. Aber wenn ich jetzt der Unternehmer bin, gehen wir mal in dessen Blick. Wann ist es richtig, euch anzusprechen? In welchen Situationen seid ihr die richtigen Ansprechpartner?
Gut, das kommt natürlich immer auf die Themenstellung drauf an. Ich würde es jetzt mal so unterscheiden, dass ich mal von der Buy-Side und von der Sell-Side-Logik her komme. Also auf der Buy-Side sind wir natürlich für den Investor im Rahmen eines Erwerbs, eines Assets, der Ansprechpartner, wenn es um die Due Diligence geht, beziehungsweise auch, wenn es nach dem Erwerb darum geht, eben die Reporting- und die Controlling-Prozesse zu professionalisieren. Ja, wenn die Bank dann auf einmal quartärlich, monatlich oder wie auch immer wissen will, wo das Unternehmen steht, der Shareholder will auf einmal, braucht monatlich seine Zahlen akkurat aufbereitet und ähnliches, dann sind wir da auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner, um diese Reportings dann auch nach Erwerb beispielsweise reibungslos zu digitalisieren und zu automatisieren. Ja. Auf Sell-Side sind wir die richtigen, wenn es darum geht, einen Unternehmensverkauf höchst professionell vorzubereiten, sprich ein fundiertes Zahlenwerk aufzubereiten, dass das Unternehmen eben schlussendlich erstmal Exit-Ready macht. Also sprich, ich brauche saubere historische Gewinn- und Verlustrechnungen, ich brauche saubere Bilanzen, ich brauche saubere Cashflow-Rechnungen, ich muss meine EBITDA-Adjustments parat haben, ich brauche eine Planung nach vorne, die glaubwürdig ist und sich irgendwo belegen lässt. Vielleicht bin ich ein weltweit aufgestelltes Unternehmen mit ein paar Tochtergesellschaften, bin aber aufgrund der Größenklassen nicht zum Konzernabschluss verpflichtet, brauche aber trotzdem für den Verkauf dann Gruppenzahlen inklusive Konsolidierung, was ja auch nicht ganz trivial ist oftmals, dann sind wir die richtigen Stellen, um da eben die Transparenz reinzubekommen. Und wenn ich es ganz übergreifend formulieren müsste, dann sind wir, glaube ich, generell gute Ansprechpartner, wenn es darum geht, im Finance-Umfeld zu unterstützen. Ja, sei es jetzt, ich brauche mal ein Financial Model, ich brauche eine 13-Wochen-Liquidplanung, ich muss meinen Businessplan modellieren, ich brauche, wie gesagt, die historischen Financials sauber, etc. pp. Das sind, glaube ich, so die Schwerpunkte, wo man uns ansprechen kann.
Zwei Nachfragen. Zum einen, seid ihr auch die richtigen, wenn es an eine Restrukturierung geht? Und zum anderen, inwieweit und warum spezialisiert ihr euch auf M&A-Transaktionen?
Restrukturierungen, wie gesagt, habe ich ja in meiner Vergangenheit sehr, sehr viele begleiten dürfen. Im Rahmen unserer Positionierung bei Radial kommt es jetzt ein bisschen auf das Krisenstadium drauf an. Also wenn ich jetzt diese IDWS6 Krisenstadien mal durchspiele, dann sind wir, glaube ich, im Rahmen einer Produkt- und Absatzkrise bis hin zu einer Erfolgskrise die richtigen Ansprechpartner, weil es auch hier um laufende Datentransparenz geht, um eben schlussendlich Maßnahmen ableiten zu können. Ja, ich brauche dann im Zweifel mal eine 13 Wochen Liquiditätsplanung. Ich muss irgendwo meine operativen Daten transparent bekommen. Ich muss wissen, mit welchen Produkten, mit welchen Kunden, in welchen Regionen, in welchen Channels oder Kanälen verdiene ich überhaupt Geld. Das sind so Themen, wo wir dann super gut unterstützen können, um eben die Transparenz reinzubekommen, um im Endeffekt überhaupt ein Value Creation Programm oder ein Restrukturierungsprogramm aufsetzen zu können. Das Gleiche ist auch im Rahmen von Program Management Offices zum Beispiel, also wenn es dann darum geht, dass das Programm aufgesetzt und definiert ist, auch dann muss ich ja meine Maßnahmen kontrollen, ich muss die Effekte auf ergebnisseitiger und liquiditätsseitiger Sicht nachhalten, brauche auch da im Endeffekt ein Reporting und ein Controlling. Und auch da können wir natürlich unterstützen bis hin zu der operativen Steuerung dieses PMOs. Wo wir jetzt nicht die richtigen Ansprechpartner sind, ist zum einen in der Strategiekrise. Dafür gibt es Strategieberater, die commercial-seitig ganz anders auf das Thema gucken, die viel mehr Marktverständnis und Branchenexpertise mitbringen, als wir das tun. Also da würde ich uns jetzt in erster Linie raushalten. Und wo ich uns auch raushalten würde, wäre im Kontext einer Liquiditätskrise bis hin zur Insolvenzreife, weil man dann eben Insolvenzspezialisten benötigt, die da die notwendige Expertise mitbringen. Ja, also da würde ich uns relativ stark abgrenzen, aber wenn es wieder darum geht, Datentransparenz, Maßnahmen ableiten, Maßnahmen umsetzen, Reporten, Kontrollen, das ist auch wiederum unser Spezialgebiet, was in der Restrukturierung sehr, sehr gut funktioniert. Deine zweite Frage war, warum wir uns auf M&A-Transaktionen spezialisieren. Erstens mögen wir sie ganz gern, ehrlicherweise. Warum mögen wir sie ganz gern? M&A-Transaktionen sind zumeist sehr, sehr herausfordernde Umstände, die sich da ergeben. Und es gibt zumeist dann einen großen Umbruch einfach auf unterschiedlichsten Ebenen. Ja, persönlich gibt es große Umbrüche für die Verkäufer. Es gibt viele Herausforderungen in verschiedenen operativen Bereichen im Unternehmen. Und transparente Zahlen und saubere Prozesse tragen einen ganz, ganz hohen Anteil zum Vertrauen bei, was insbesondere auf Käuferseite dann wichtig ist, wodurch wir insbesondere dann bei Sell-Side-Mandaten einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag liefern können, um den Unternehmenswert für den Verkäufer zu steigern. Ja. Und wenn man jetzt das Ganze aus einer Marktbrille jetzt rein für uns als Radial betrachtet und ich jetzt mal die ganzen wirtschaftlichen Themen und Polykrisen, die uns derzeit umtreiben, mal außen vor lasse, werden M&A-Transaktionen in Deutschland wahrscheinlich nicht weniger. Zum einen gibt es immer mehr Private-Equity-Investoren in Deutschland und Private-Equity wird auch irgendwo salonfähig in Deutschland, findet immer mehr Akzeptanz, auch dank so Veranstaltungen wie der Deal Sourcing, glaube ich, oder auch anderen Verbänden, die da aktiv sind. Und zum anderen gibt es ja immer mehr Nachfolgen außerhalb der eigenen Familie, sodass hier unseres Erachtens auch in den nächsten Jahren nicht weniger Bedarf am Markt herrschen wird. Und zugleich brauchen die Unternehmer dann einfach auch Hands-on-Unterstützung und keine bunten PowerPoint-Folien, sondern eher jemanden, der diesen Prozess dann moderiert, der denen dabei hilft. Und da spielen halt eben die Financials eine sehr, sehr große Rolle, sodass wir uns da eben auch sehr, sehr aktiv positionieren.
Okay, na, macht Sinn. Den Prozess schauen wir uns gleich genauer an. Ich habe vorab nur noch eine Frage. Wenn ich eure Kunden anschaue oder wenn ihr auf eure Kunden blickt, inwieweit unterscheiden sich Finanzinvestoren bzw. deren Portfoliounternehmen von anderen Kunden, also dem normalen Mittelständler?
Ja, wir schätzen an den Private Equity Investoren insbesondere den Pragmatismus, die Geschwindigkeit und auch die sehr, sehr hohe Professionalität, die im Rahmen von Transaktionen und auch anderen Projekten an den Tag gelegt wird. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass in Anführungszeichen ein normaler Mittelständler langsam ist oder weniger pragmatisch ist oder auch nicht professionell ist. Aber der Transformationsdruck und der Druck, eben die Unternehmen zu professionalisieren und auch mit der Geschwindigkeitsnotwendigkeit, die dahinter steht, die habe ich, glaube ich, einfach in Anführungszeichen im Normalbetrieb in einem Unternehmen in der Form nicht. Und dadurch, dass wir eine extrem schnelle und pragmatische, aber eben auch sehr, sehr professionelle Truppe in unserem Team sind, sprechen wir mit den Private Equity Investoren zumeist eine sehr, sehr einheitliche Sprache. Das heißt, auch wenn wir Investoren neu kennenlernen oder wenn wir mit neuen Investoren sprechen, merken wir relativ schnell, dass wir die gleiche Sprache sprechen auf allen Ebenen, dass wir die Probleme sehr, sehr gut verstehen im Finance-Umfeld, dass die Investoren das, was wir sagen, sehr, sehr schnell verstehen und dann auch, wie wir arbeiten, wo ich immer sage, wir sind Schnellboot anstatt Tanker, dass das den Unternehmern bzw. den Private Equity Investoren und dann schlussendlich auch den Unternehmern relativ gut gefällt und dass das eben sehr, sehr gut zu unserer DNA passt. Entsprechend haben wir genauso wie bei M&A-Transaktionen gern, haben auch die Private-Equity-Investoren sehr, sehr gern und freuen uns dann natürlich auf viele weitere Kontakte, weil, wie gesagt, ich glaube, es passt sehr, sehr gut von der DNA her.
Jetzt bin ich aber auch wirklich neugierig auf den Prozess. Gehen wir mal rein. Ich beauftrage euch. Wie geht's denn dann weiter? Also zunächst einmal einfach, wer sind denn eure Ansprechpartner?
Ja, ich würde das jetzt mal weniger anhand von einer Financial Due Diligence oder sowas machen. Ich glaube, die Prozesse kennt ja grundsätzlich jeder, wie sowas abläuft. Aber wenn ich jetzt mal so ein Reporting- und Controlling-Projekt von uns nehme, also beispielsweise Private Equity Investor hat ein neues Asset gekauft und jetzt soll das Banken- und das Shareholder-Reporting möglichst schnell, möglichst automatisch laufen. Und wir werden dafür engagiert und machen das dann beispielsweise über die Implementierung von einem Power BI-gestützten zentralen Tool. Dann sprechen wir natürlich erstmal bezüglich der Basisanforderungen mit dem Investment Management Team seitens des Investors. Also stecken erstmal das Zielbild sehr, sehr genau ab. Wo soll es hingehen? Was sollen die Bestandteile sein? Beispielsweise sollen Covenants direkt mit automatisch gerechnet werden? Wie viel Tiefe soll bei den operativen Daten mit rein? Oder reicht jetzt erstmal die Basic Financials sozusagen dahin zu bekommen? Also um einfach da mal das Zielbild glatt zu ziehen. Und dann gehen wir relativ schnell in den ersten Mandanten-Call. Da sind dann die Ansprechpartner zumeist der die CFO, Head of Finance, jemand aus dem Controlling-Team, je nachdem, wie das dann ja von der internen Struktur oder Organisationsstruktur bei den Mandanten gelagert ist. Und da gehen wir im Wesentlichen mal durch ein paar relativ einfache Basisfragen durch, sprich, welche Systeme sind im Einsatz auf Finance-Seite, auf ERP-Seite, im HR-Bereich etc. pp. Wie sieht die Gruppenstruktur von dem Unternehmen aus? Gibt es bereits eine Konsolidierung oder nicht? Wie ist die Datenqualität, wenn man mal kritisch in den Spiegel schaut? Und ähnliches. Das ist zumeist so eine Stunde Gespräch. Und dann können wir eigentlich sehr, sehr konkret ein Angebot formulieren, was budgetseitig und auch vom Scope her dann super klar abgegrenzt ist, dass es später auch keine Diskussionen gibt. Und dann ist es eigentlich so, dass wir direkt in Medias Res gehen. Wir setzen dann in der Regel einen SharePoint auf. Wenn der Mandant es nicht hosten möchte, es kann ja auch sein, dass der Mandant bereits eine Office 365-Umgebung beispielsweise hat mit Cloud-Zugriff und allem drum und dran. Wenn nicht, dann hosten wir das, laden alle auf den SharePoint ein, legen eine Ordnerstruktur an für die Daten, die eben auf Basis der Information Request List zuzuliefern sind. Und wenn wir die ersten Daten haben, dann legen wir eigentlich direkt mit der operativen Umsetzung los, nehmen den Mandanten sehr, sehr eng in diesem Prozess mit. Und was dann oft eben gewünscht ist oder was wir eben auch sehr, sehr oft machen, ist dann tatsächlich mal eine Schulung, auch für Power BI, um einfach zu verstehen, wie so ein Tool funktioniert und das Mandantenteam dann entsprechend zu befähigen, das selbstständig weiterzuführen. Weil unser Anspruch mit Sicherheit nicht ist, dass wir dann einen kleinen versteckten Servicevertrag mitverkaufen, weil es ohne uns nicht weitergeht, sondern dass wir dann eben nach x Wochen auch aus dem Projekt wieder raus sind und der Mandant dann eben selbstständig damit weitermachen kann. Aber das ist so grob der Projektstart, würde ich sagen, und dann auch Projektablauf.
Dennoch, ihr könnt vieles machen, aber ihr braucht ja schon irgendwie einen Start. Das heißt, irgendwelche Quellen muss das Unternehmen ja schon anliefern. Was braucht es da alles und wie arbeitet ihr da damit?
Jetzt auch wieder ein Beispiel des Financial Reportings, wenn wir das aufbauen. Da passiert in der Regel relativ viel über die klassischen monatlichen Summen-Saldenlisten. Das kann ein Excel-Export sein. Je nach System kann es auch eine SQL-Datenbank sein, wo die Summen-Saldenlisten eingespielt werden. Wir können zum Beispiel auch eine SQL-Datenbank aufbauen, sodass es unabhängig des Vorsystems sozusagen ein Live-Reporting gibt. Und über die Summen-Saldenlisten kann man ja schon sehr, sehr viel machen. Also sprich, wir können dann aus den Summen-Saldenlisten vollautomatisch eine Gewinn- und Verlustrechnung aufbauen. Wir können eine Bilanz aufbauen und wir können eine Cashflow-Rechnung aufbauen und auf Basis der Daten dann auch schon eine Übersicht für die Nettoverschuldung. Wir können die Covenants zum Beispiel automatisch rechnen, also die Bankkennzahlen oder die Kreditvertragskennzahlen und können auch Auswertungen zum Working Capital oder ähnliches vollautomatisch aufbauen. Sprich, wenn dann das Unternehmen die Summen-Saldenlisten in einem bestimmten Ordner als Excel-Export ablegt jeden Monat, beziehungsweise wenn die SQL-Datenbank aufgebaut ist, dann habe ich eigentlich mein Standardbanken- beziehungsweise Shareholder-Reporting auf Financial-Ebene schon mal höchst oder sogar vollautomatisiert. Wenn es jetzt an so Themen wie EBITDA-Normalisierungsbestandteile geht, die sind ja in so einem Reporting auch immer sehr, sehr entscheidend, weil sie eben bewertungsrelevant sind, dann kann es sein, dass man die entweder in der Systemlogik flaggt, also zum Beispiel arbeiten Mandanten dann mit Kostenträgern, die sie dann für diese Normalisierungen sozusagen ja missbrauchen, kann man sagen, ja, und dann gucken, ob man darüber eben die Normalisierungen flaggt, oder wir stellen halt ein Template zur Verfügung, welches dann automatisch eben in das Reporting reinläuft, wo der Mandant dann eben die EBITDA-Adjustments eintragen kann und die dann eben entsprechend in der GNV über eine Filterfunktion rein- oder rausgefiltert werden können, um eben eine Reported und eine Adjusted P&L zeigen zu können. Wenn es jetzt um so Themen geht wie ein Echtzeit-Controlling, dann arbeiten wir ebenfalls entweder über Exporte aus den operativen Systemen, also beispielsweise ein CRM, ein Produktionssystem, HR, wie auch immer. Oder schließen auch diese Systeme automatisiert über eine direkte Power BI-Schnittstelle oder eben eine SQL-Datenbank an. Und so können wir eben ausgehend aus einem kleinen Nukleus mit der Zeit hinweg einen vollumfänglichen zentralen Datenwürfel aufbauen, der unabhängig der Vorsysteme funktioniert, was sehr, sehr mächtig ist, weil kein Finance oder kein Private Equity Investor will 2 Millionen Euro für eine neue ERP-Einführung ausgeben, wenn er das Asset übernimmt. Entsprechend bin ich eben unabhängig der Vorsysteme in der Lage, sowas einzuführen und kann dann eben auch operative Kennzahlen rechnen, wie zum Beispiel Deckungsbeiträge nach Produkten, Deckungsbeiträge nach Kunden, nach Regionen, nach Kanälen etc. pp. Ich kann meine Liquidplanung automatisieren, bis hin zu meinen ESG-Daten, die ich dann in dieses Reporting über Umwege irgendwann reinbekomme. Und das kann eben mit der Zeit dann sehr, sehr mächtig werden und verändert halt komplett die professionelle Steuerung von so einem Unternehmen, ohne dass ich eigentlich die Vorsysteme groß anfasse. Also wir haben zum Beispiel auch medizinische Versorgungszentren bei solchen Themen unterstützt, wo dann ERP-Systeme aus den 90er Jahren im Einsatz waren, wo nur TXT-Dateien rauskamen, wo dann Datensätze mit 20 Semikolons voneinander getrennt werden. Auch das kann man alles in automatischen Datenlogiken überführen und dann eben ein fully-fledged Reporting und Controlling mit überschaubarem Aufwand eben aufbauen. Und das ist genau der Mehrwert, den wir da schaffen an der Stelle.
Okay, also das nimmt wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Mittelständler so ein bisschen die Sorge, mit sehr wenig oder sehr rudimentären Daten könnt ihr auch arbeiten. Ich habe das jetzt so verstanden, jeder Kunde bekommt eine individuelle Lösung von euch und ihr bedient euch, um die zu bauen, verschiedene Tools. Da sind jetzt schon ein, zwei Mal Worte gefallen wie Power BI. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären.
Sehr gerne. Grundsätzlich ist jede Lösung individuell auf unsere Mandanten zugeschnitten. Allerdings sind wir keine Software-Implementierer. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu verstehen, weil Mandanten in der Regel ja schon softwaregeplagt genug sind. Ich will ja nicht den nächsten Datentopf irgendwo aufbauen und das nächste losgelöste System implementieren, was auf den ersten Blick vielleicht toll aussieht, aber am Ende sich auch dann eben als Zusatzwelt herausstellt, die mit den anderen nicht kommuniziert. Und entsprechend fokussieren wir uns im Rahmen dieser Projekte eben ganz klar auf Microsoft Power BI, um genau diese zusätzliche Welt nicht zu implementieren. Warum Power BI? Erstens ist es extrem kostengünstig, was die Lizenzkosten angeht. Und zweitens ist es bereits in der Microsoft Office 365 Umgebung enthalten. Das heißt, ich schaffe nicht die nächste Software an, sondern ich erweitere im Endeffekt die schon bestehende Microsoft Umgebung einfach um dieses Tool. Und wenn jetzt jemand in der Lage ist, einen S-Verweis in Excel aufzubauen oder eine Index-Match-Formel in Excel zu basteln, dann lernt der oder diejenige auch innerhalb von 2-3 Tagen, wie Power BI funktioniert. Das heißt, das Tool an sich ist ein Standard von Microsoft, aber was wir in dem Tool machen, ist eben höchst individuell, sodass es auch irgendwo am Ende wieder Softwareentwicklung ist. Auch wenn man jetzt in die Richtung denkt, dass man vielleicht als Mandant die Kosten für dieses Tool aktivieren möchte oder ähnliches, ist es im weitesten Sinne Softwareentwicklung. Aber wir nehmen eben ein Tool, was weitreichend akzeptiert ist, was professionell aufgebaut ist und was auch die notwendige Flexibilität bietet. Und zugleich sind wir jetzt aber auch so pragmatisch oder sind auch diejenigen, die sagen, wenn jetzt ein Mandant zum Beispiel gar nichts mit Power BI anfangen kann oder ähnliches, dann kann ich die Prozesse auch in einem Excel durchautomatisieren. Ich kann auch über Excel Power Queries ein Reporting bauen, was höchst automatisch läuft und kann dann zum Beispiel mit einem Microsoft Power Automate außenrum mit RPA und solchen Geschichten noch weitere Steps durchautomatisieren, die sich halt in dem Prozess so ergeben. Also wir sind da gar nicht toolgebunden. Aber wenn es jetzt darum geht, so ein Reporting oder Controlling voll zu automatisieren und zu gucken, dass das auch noch schön aussieht, dann greifen wir immer auf Microsoft Power BI zurück, um eben diese Umgebung beizubehalten.
Wir haben jetzt schon relativ ausführlich über das gesprochen, was ihr leisten könnt. Da ist natürlich eine nicht ganz unwichtige Frage, was kostet der Spaß denn?
Ist in der Tat nicht unwichtig. Ich würde das mal so beantworten, dadurch, dass unsere Projekte immer höchst individuell sind, kann ich da jetzt keine konkrete Zahl nennen. Ich würde es machen, wenn ich es könnte, weil ich nicht viel davon halte, ehrlicherweise da immer ein Geheimnis drum zu machen. Aber ich sage mal, für eine Financial Due Diligence haben wir relativ marktübliche wöchentliche Runrates, die wir veranschlagen. Das heißt, wir sagen in der Regel, so eine Kernzeit für eine Financial Due Diligence sind 2 Wochen, sind 3 Wochen, sind vielleicht 4 Wochen. Und je nach Teamausstattung kostet eine Woche dann eben x Euro. Ja, so, wenn dann noch ein paar Meetings außenrum sind und so, die sind dann in der Regel dabei. Aber das ist einfach relativ marktüblich, was wir da, glaube ich, anbieten. Unsere Reporting- und Controlling-Projekte muss man auch ein bisschen unterscheiden, wenn wir so ein Power BI-System eben einführen, ob wir jetzt bei den Basis-Financials bleiben für beispielsweise eine Legal Entity oder ob es am Ende um einen Fully-Fledged Controlling und Reporting für einen kleinen Konzern mit 8 Tochtergesellschaften geht. Das unterscheidet sich dann natürlich auch extrem. Aber ich sag mal, wenn es wirklich darum geht, so die Basis-Financials durchzuautomatisieren, dazu gucken, dass das Bankenreporting und das Shareholder-Reporting läuft, dann sind wir da im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich unterwegs, um da ein bisschen konkret zumindest zu werden. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass dadurch, dass wir sehr, sehr pragmatisch und schnell sind, kommt es sehr, sehr selten vor, dass unsere Projekte im sechsstelligen Bereich kosten. Ja, das möchte ich jetzt nicht ausschließen oder da darf mich jetzt auch keiner drauf festnageln. Aber um mal so ein Gefühl zu bekommen, glaube ich und hoffe ich, dass das an der Stelle hilft. Und honorarseitig sind wir als kleines Unternehmen sehr, sehr flexibel. Das heißt, ob wir jetzt sagen, wir verlangen eine wöchentliche Runrate im Rahmen von einem Exit-Prozess zum Beispiel. Wir verlangen einen Tagessatz, der dann blendet bei uns so bei 1800, 1900 Euro liegt, auf den Teamdurchschnitt gerechnet. Wir verlangen einen Stundensatz, weil es eben sehr variabel ist vom Support her oder vielleicht jemand auch mal nur Sparring braucht oder ähnliches. Oder wir machen für einen sehr, sehr klar abgegrenzten Scope eben ein Fixbudget bis hin zu erfolgsabhängigen Vergütungen, wenn es irgendwie passt. Da sind wir äußerst flexibel und auch nicht eingeschränkt. Das ist dann am Ende einfach eine Verhandlungssache mit dem Mandanten. Aber da sind wir jetzt nicht diejenigen, die sich dann über 8 Gremien erstmal absichern müssen und 6 Wochen brauchen, bis so ein Modell abgesegnet ist, sondern das können wir in der Regel innerhalb von wenigen Stunden dann gemeinsam entscheiden und dann eigentlich auch relativ schnell loslegen.
Was ich ganz gerne noch ein bisschen besser verstehen würde, ist, ob auch der Übergang so einfach funktioniert. Angenommen, ich mandatiere euch für eine Transaktion und ihr bietet aber ja auch Value Creation Services an. Sind die dann unabhängig von den Diensten rund um die Transaktion? Kann man das ergänzen, die Zusammenarbeit da einfach fortführen? Und dann natürlich auch, wie wirkt sich das auf die Kosten aus, die ich dann wieder habe?
Also unter den Value Creation Bereich bei uns, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, da fällt insbesondere dieses ganze Thema Reporting, Controlling, Datentransparenz, Data Analytics, würde ich sagen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt in unserem Portfolio stehen haben, beispielsweise Restrukturierung oder Profitabilitätssteigerung oder ähnliches, dann geht es immer darum, Daten transparent machen und darauf eben Maßnahmen definieren. Und das ist ja im Endeffekt der ganze Value Creation Bereich bei uns. Und auch das Thema ESG fällt unter den Bereich Value Creation, weil es eben am Ende ein Werttreiber ist, beziehungsweise man auch ganz, ganz stark die nächsten Monate sehen wird, was das für ein Werttreiber wird. Deswegen würde ich sagen, dass dieser Value Creation Bereich und im weiteren Sinne dann dieses Transparenz- und Reporting- und Controlling-Thema entweder so gelagert sein kann, dass wir schon die Financial Due Diligence beispielsweise käuferseitig machen und wenn das Asset dann erworben ist, nahtlos damit beginnen, das Reporting und Controlling durchzuautomatisieren. Warum? Wir kennen die Daten schon, wir kennen das Asset schon, wir kennen die Ansprechpartner schon. Warum sollte ich dann jemand anders nehmen, um den Prozess der Datentransparenz im Endeffekt weiterzuführen? Das heißt, da kann ich es mehr oder weniger nahtlos anschließen. Gleichzeitig kann es aber auch ein eigenständiges Projekt sein. Also wir machen natürlich auch hier und da für Corporates solche Projekte, die einfach sagen, unser Reporting und Controlling ist nicht aussagekräftig oder ich kann damit das Unternehmen nicht sauber steuern. Dann kann es natürlich auch sein, dass ich völlig unabhängig von einer Transaktion oder einer anderen Sondersituation in so ein Unternehmen reinkomme. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie sich das dann gestaltet. Zur Vergütung hatte ich ja oben oder davor schon ein paar Anmerkungen gebracht. Das kommt dann im Endeffekt immer auf das genaue Projekt drauf an. Ja.
Mhm. Was auch schon öfter jetzt gefallen ist, ihr beansprucht für euch einen Hands-on-Ansatz. Das würde mich auch nochmal genauer interessieren. Was bedeutet das für euch?
Ja, hands-on steht, glaube ich, gefühlt auf jeder 5. Folie in unseren Unternehmenspräsentationen. Hands-on hat für uns einen ganz, ganz besonderen Wert, weil das im Endeffekt unsere DNA so ein bisschen zusammenfasst. Ich hatte das ja hier und da jetzt schon anklingen lassen. Wir sagen oder wir möchten ab Tag 1 in unseren Projekten umsetzen und keine bunten PowerPoint-Folien-Konzepte runtermalen, jetzt mal etwas provokant ausgedrückt. Wenn es jetzt gewünscht ist, dass wir ein Assessment auf eine Finance-Function zum Beispiel machen in einem Unternehmen oder wenn uns ein Mandant fragt, hey, könnt ihr mal noch mal einen Schritt zurückgehen und erstmal gucken, wie ist die Finanzfunktion überhaupt aufgestellt? Passt es vom Team her? Passt es von der Organisationsstruktur her? Passt es von den Prozessen? Passt es von den Systemen etc.? Dann machen wir das auch gern. Da können wir dann auch, wie gesagt, mal 15, 20 Seiten zusammenschreiben und so ein Assessment eben aufbauen. Das ist oftmals auch notwendig, um überhaupt mal einen Startpunkt zu definieren. Aber was wir halt eben nicht machen, ist, dass wir beispielsweise, wenn es bei einem Mandanten darum geht, eine Kostenstellenstruktur umzustellen oder ähnliches, dass wir dann 8 mögliche Kostenstellen, Strukturmöglichkeiten auf 50 PowerPoint-Folien aufmalen, bevor wir dann irgendwie in die Umsetzung gehen oder es am Ende gar nicht umsetzen. Also hands-on heißt für uns einfach ab Tag 1 umsetzungsorientiert zu sein, wenn wir zum Beispiel ein Reporting und ein Controlling aufbauen, dass wir eben nicht 5 Wochen lang konzipieren, sondern eher nach 2 bis 3 Wochen schon mal einen ersten operativ funktionsfähigen Draft präsentieren, anstatt dass der irgendwie theoretisch auf irgendwelchen PowerPoint-Slides zu sehen ist. Und entsprechend, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, sehen wir uns eben als Schnellboot anstatt als Tanker und verstehen eben genau das als Hands-on. Und Hands-on heißt für uns eben auch, und das war auch so unsere Vision von Wolf und mir bei Unternehmensgründung, dass eben jegliche Ineffizienz aus Beratungsprojekten gnadenlos eliminiert wird. Und entsprechend arbeite ich dann auch nur noch hands-on, wenn ich das tue. Und wie gesagt, unsere Kundenbewertungen geben uns da glücklicherweise bisher recht. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass es so ist. Aber dieser Begriff hands-on hat für uns eben diesen besonderen Charme, weil der unserer DNA und unserer Kultur entspricht.
Da bist du jetzt gerade auf die Kundenbewertungen eingegangen. Das würde mich auch nochmal interessieren. Ich habe jetzt aus meiner Perspektive erstmal so die Idee, dass ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass das ganze Team begeistert ist, wenn ihr da ankommt, in den Daten rumfuhrwerkt und dann irgendwelche Ergebnisse generiert und denen erklärt, wie die künftig ihren Job machen sollen. Ne? Also das jetzt mal sehr überspitzt formuliert. Trotzdem habt ihr so tolle Kundenbewertungen. Seid ihr dann einfach wahnsinnige Mediatoren oder wie funktioniert es, dass ihr da in der Praxis auch so gut mit durchkommt?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, was uns alle im Team vereint, ist genau der Punkt, dass wir uns niemals anmaßen würden, einem Unternehmer bzw. einer Unternehmerin zu erklären, wie sein oder ihr Geschäft funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, ein extremer, kleiner, aber feiner Unterschied, dass wenn wir zum Beispiel auf ein Exit-Mandat kommen oder es um einen Unternehmensverkauf geht, dass ich da nie reingehen würde und jemandem erzählen würde, wie er sein Business zu machen hat, sondern wir sind da eher die Dolmetscher. Wir sind eher die Übersetzungsdienstleister, die darum bitten, dass uns ein Unternehmer, eine Unternehmerin erklärt, wie das Geschäft funktioniert, was geplant ist, wie die Historie war und wir dann auf Basis dieses qualitativen Inputs beziehungsweise der Erläuterungen dabei helfen, die Marktexpertise und die unternehmerische Leistung, die ja erbracht wurde, eben in ein fundiertes Zahlenwerk zu übersetzen. Also wir sind genau nicht diejenigen, die sich sowas anmaßen würden, sondern wir sind da eher Übersetzungsdienstleister. Und wenn man am Ende eben extern getrieben, ja, zum Beispiel, wenn, wie gesagt, jetzt ein Finanzinvestor an Bord ist, ich muss mein Reporting, Controlling umstellen etc. pp., dann helfen wir dem ehemaligen Eigentümer ja eher dabei, dass das Leben danach einfacher wird. Weil am Ende ist so ein Reporting ja ein Abfallprodukt. Ja, ein Reporting ist wichtig, um irgendwo Transparenz zu schaffen und gewisse Stakeholder zufriedenzustellen. Aber ein Reporting ist ja nicht wertschöpfend, wenn mein Team 3 Wochen daran arbeitet. Das Team soll ja 3 Wochen lieber was anderes machen, als Excel-Tapeten zusammenschieben und eben nicht zu gucken, was hinter den Zahlen steckt. Und dadurch, dass wir immer gucken, da mit einem gewissen Fingerspitzengefühl ranzugehen und dadurch, dass auch Wolf und ich beide unternehmerisch tätig sind mit Radial, haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Verständnis, wie hart es oft ist, ein Unternehmen zu führen, ein Unternehmen zu gründen, ein Unternehmen auch erfolgreich zu machen. Und entsprechend halten wir uns da, glaube ich, mit besserwisserischen Kommentaren und so weiter sehr, sehr stark zurück, sondern versuchen eben eher dabei zu helfen, das Leben für die Leute einfacher zu machen. Und ja, tun auch auf persönlicher Ebene immer das Allerbeste, dann ein gutes Verhältnis zu dem Mandanten aufzubauen, anstatt da irgendwie besserwisserisch oder arrogant um die Ecke zu kommen.
Wie ist es denn, wenn ihr mit anderen Experten zusammenarbeitet, beispielsweise M&A-Berater, Anwälte, sowas? Wie funktioniert dieser Prozess?
Das sind natürlich sehr, sehr wichtige Multiplikatoren für uns. Also wir kommen auf viele Exit-Mandate tatsächlich durch M&A-Berater, weil die eben sagen, das Zahlenwerk ist nicht sauber, jedes Mal kriege ich wieder andere Aussagen und so weiter. Der Businessplan ändert sich irgendwie alle 3 Tage. Wir brauchen da jetzt mal jemanden, der da aufräumt. Also von dem her arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng mit M&A-Beratern zusammen. Wir arbeiten auch sehr, sehr eng mit Anwälten zusammen. M&A-Anwälte sind auch sehr, sehr wichtig für uns. Entweder dann am Ende in der Transaktion, wenn es darum geht, den Kaufvertrag mit den entsprechenden Zahlen zu füllen oder teilweise auch dann vorgelagert, wenn ein Anwalt kontaktiert wird von jemandem, der beispielsweise ein Unternehmen kaufen möchte oder ähnliches, da aber noch gar keine Zahlen irgendwie vorhanden sind oder noch nie eine saubere Unternehmensbewertung mal gemacht wurde, dann kommen eben auch viele M&A-Anwälte auf uns zu, damit wir die entsprechend unterstützen. Die Finanzierer bekommen natürlich oft die Ergebnisse, sodass es auch hier Schnittmengen gibt. Und zusammenfassend sind all diese Gruppen eben extrem wichtige Multiplikatoren für uns, wo wir auch immer gucken, dass wir uns sehr, sehr gut mit denen vernetzen und auch sehr, sehr enge Beziehungen pflegen, auch gucken, dass wir einen sehr, sehr guten Job machen, damit die idealerweise wieder auf uns zukommen. Also von dem her sind diese Gruppen oder diese Stakeholder im Rahmen von M&A-Prozessen beziehungsweise Transaktionen wahnsinnig wichtig für uns und entsprechend sind wir auch da sehr, sehr offen, um uns auszutauschen.
Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was ihr alles realisieren könnt, auch mit relativ wenig Basis sozusagen. Gibt es denn auch Fälle, wo ihr sagt, nee, also das ist hoffnungslos, das machen wir nicht? Und da vielleicht auch im Anschluss die Frage, was kann denn ein Unternehmer schon vorab tun, damit er überhaupt nicht mehr so einen Datenwust hat, den kein Mensch mehr überblicken kann?
Also hoffnungslose Fälle tatsächlich dürften wir jetzt noch nicht erleben. Alle Fälle sind herausfordernd, würde ich sagen. Also wir hatten tatsächlich auch schon ein Projekt, wo wir im Schichtbetrieb mit 3 Werkstudenten 9000 CRM-Datensätze bereinigt haben, um dieses Unternehmen überhaupt auswertungsfähig bzw. verkaufsfähig zu machen. Also auch da gibt es immer Mittel und Wege, das hinzubekommen. Aber je schlechter die Datenqualität ist, desto hoffnungsloser wird im Zweifel der Fall. Im Rahmen von einer Transaktion, im Rahmen von einer Due Diligence, im Rahmen von einem Reporting und Controlling. Am Ende gibt es ja den Satz Garbage in, Garbage out. Ja, ich kann mir jetzt die neueste, tollste ERP-Software holen. Wenn mein Prozess schlecht ist und wenn meine Datenqualität schlecht ist, dann kommt am Ende in der neuen ERP-Software genau dasselbe am Ende raus, nur dass es vielleicht buntere Bilder sind. Ja, also von dem her Datenqualität ja equals Hoffnungslosigkeit an der Stelle, würde ich fast sagen. Aber was kann ich als Unternehmer tun? Das war ja deine zweite Frage. Also ich würde mir grundsätzlich, und da ist jetzt auch viel persönliche Meinung von mir dabei, ich würde mir als Unternehmer immer überlegen, ob ich die Datenhoheit gerade im Finanzbereich nach außen gebe oder ob ich nicht eher überlege, interne saubere Datenstrukturen aufzubauen. Man sieht das sehr, sehr oft im Startup-Umfeld. Das Erste, was passiert, komplette Buchhaltung raus an Steuerberater. Jetzt werden mich alle Steuerberater gleich sehr, sehr gerne mögen, was alles gut ist. Aber ich gebe natürlich gewissermaßen die Datenhoheit ab. Und wenn es dann darum geht, einen M&A-Prozess zu starten oder eine saubere Businessplanung mal aufzubauen, bin ich immer extern auf diese Daten angewiesen. Das heißt, es ist immer so ein bisschen eine Frage, source ich das jetzt aus, weil es ein bisschen weniger kostet? Oder hole ich mir eher die Datenhoheit ins Haus, zahle vielleicht ein bisschen mehr, aber erkenne auch den Wert meiner Daten für jegliche entweder Special Situations, wenn es mal eine Krise geht oder wenn ich halt eben vor einer M&A-Transaktion stehe. Das Zweite, was ich immer empfehle, ist, möglichst übereilige Softwareentscheidungen sehr, sehr gut zu überdenken. Ja, das neue ERP-System ist zumeist die letzte Hoffnung, wenn alles datentechnisch nicht so toll läuft oder wenn ich keine sauberen Auswertungen hinbekomme. Aber das ERP-System wird mir nicht helfen, wenn ich zugrunde liegend keinen sauberen Prozess habe und wenn ich keine sauberen Daten habe. Das heißt, ich würde diesen ganzen Invest, der da manchmal auf die Unternehmen zukommt, würde ich eher in eine Datenbereinigung investieren und mir mal darüber Gedanken machen, wie ich einen sauberen Accounting-Prozess oder Controlling-Prozess abbilde, anstatt mit 6-stelligen Beträgen oder 7-stelligen Beträgen an eine neue ERP-System-Einführung zu denken. Und das bringt mich auch zum dritten Punkt, möglichst früh in allen Abteilungen auf Datenhygiene pochen. Ja, das ist immer so ein bisschen trivial oder es klingt so trivial, aber ich muss gerade beispielsweise in einem Vertriebsteam vielleicht 10-mal erklären, dass Datensätze im CRM-System eine gewisse Qualität brauchen, weil ich ansonsten nichts auswerten kann. Das geht dann damit los, dass die Vertriebler vielleicht ihren Bonus nicht richtig bekommen, bis zu dessen, dass ich eben Sondersituationen nicht sauber managen kann. Ja, also ich würde, wie gesagt, die Groundwork versuchen zu machen, wenn ich an das Thema denke und wirklich zu überlegen, sind die Daten sauber, wie bekomme ich die Daten sauber, anstatt zu überlegen, dass ich jetzt das nächste System und die nächste Software reinhole und am besten alles auslagere, um dann nichts damit zu tun zu haben, sondern umgekehrt zu denken und zu wissen, welcher Wert heutzutage in Daten steckt. Und um das ein bisschen plakativer zu machen, sagen wir eigentlich in unseren Workshops immer, dass Daten heutzutage ein Produkt sind. So wie in der Produktion aus der Stelle davor ein qualitativ einwandfreies Produkt an die nächste Stelle übergeben werden muss, muss aus dem CRM-System ein komplett einwandfreier Datensatz beispielsweise in die Buchhaltung übergeben werden, weil mein Debitor sonst falsch angelegt wird. Ja, und so in diesem Produkt-Qualitätslogik muss ich auch den Datenfluss in einem Unternehmen sehen.
Ja, liebe Steuerberater, liebe Softwareanbieter, die Beschwerden dann direkt an Radial, bitte direkt an den Sascha. Nein, ich habe das schon verstanden. Vielen Dank dafür nochmal für diese Ausführung. Zuletzt, und wir haben jetzt schon sehr lang gesprochen, deswegen einfach in kurzen Sätzen vielleicht nochmal zum Schluss ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht ja auch nicht nur um Finanzkennzahlen, sondern eben auch um ESG-Daten. Da ist meine Frage zum einen, könnt ihr damit euren Lösungen auch unterstützen? Und zum anderen natürlich, wie schätzt du die Relevanz dieses Themas ein?
ESG ist, glaube ich, in aller Munde und nicht nur, weil es ein spannendes Thema ist, sondern weil es regulatorisch einfach gefordert wird. Deswegen komme ich aus dem Thema nicht mehr raus. Ich sehe ESG immer so ein bisschen wie eine zweite Buchhaltung, nur dass ich keine Euros mehr habe, sondern halt andere KPIs. Und so muss ich das Thema entsprechend auch betrachten. Und gleichzeitig muss in dem Kontext aber verstanden werden, dass vieles schon im Unternehmen vorhanden ist, was mir am Ende für mein ESG-Reporting hilft. Beispielsweise, wenn ich einen existierenden Code of Conduct habe, zahlt der voll auf die Governance ein. Wenn ich Kundenzufriedenheitsumfragen mache beispielsweise, kann ich daraus eine einwandfreie Social KPI bilden. Wenn ich Mitarbeiter-Weiterbildungsinvestments oder Weiterbildungsstunden für meine Belegschaft tracke, kann das eine super KPI sein auf Social-Ebene. Anders gelagert, ich kann meine Mitarbeiterliste in unterschiedlichen Schnitten auswerten und habe ganz tolle weitere Social KPIs, zum Beispiel Gender Pay Gaps oder Geschlechterquoten oder ähnliches. Und zum anderen kann ich auch sehr, sehr schnell schon über die Gewinn- und Verlustrechnung beispielsweise festlegen, was jetzt aus ESG-Sicht eben überhaupt wesentlich ist als Unternehmen. Wenn ich eine Milliarde Umsatz mache und 50.000 Euro Reisekosten in meiner GNV stehen habe, dann sind Reisekosten eben kein wesentliches Thema. Ja, und gleichzeitig kann ich aus der Buchhaltung zum Beispiel wahnsinnig viel schon recyceln. Sprich, wenn ich zum Beispiel einen Vermögensgegenstand aktiviere im Anlagevermögen und den gewissermaßen cluster und dann in der Logik dahinter baue, wie viel CO2 das in den verschiedenen Scope-Klassen ausstößt, dann kann ich auch da Datenlogiken bauen, um ein CO2-Reporting relativ automatisiert aufzubauen. Das heißt, auch da unterstützen wir unsere Mandanten, um eben da nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und auch da nicht, bevor überhaupt ein Prozess für die Nachhaltigkeit in place ist, direkt eine neue Software zu kaufen, sondern erstmal zu überlegen, wie ich bestehende Datenstrukturen nutzen kann, um in Richtung ESG-Reporting zu kommen.
Das ist eigentlich total logisch, aber trotzdem wichtig, dass du das nochmal so aufgeschlüsselt hast, dass man auch mit vielen schon vorhandenen Daten eigentlich ein sehr gutes ESG-Reporting schon bauen kann. Vielleicht wirklich jetzt die letzte Frage. Wie erwartest du, dass ESG in der Zukunft an Relevanz gewinnen wird und vor allem auch, wenn du einen Appell an Unternehmer richten könntest in diesem Bereich, wie würde der
laufen? Ja, die Relevanzfrage, die würde ich relativ kurz beantworten, weil ich glaube, da gibt es 100 andere Podcasts, die Relevanz von ESG beantworten. Es ist wahnsinnig relevant, das Thema. Es wird immer mehr bewertungsrelevant. Die Banken fordern immer mehr ESG-Due Diligences, sprich die klassischen Due Diligence-Tätigkeiten reichen eben nicht mehr. Und auch in jedem Restrukturierungsgutachten nach EDW S6 zum Beispiel werden Aussagen zum Thema ESG gefordert. Und die CSRD-Pflicht für große Kapitalgesellschaften ist ja ab 2025 auch entsprechend in place. Und zugleich fragen dann auch die großen Kapitalgesellschaften all ihre Lieferanten und auch all ihre Kunden entsprechend nach ESG-Kennzahlen. Sprich, selbst als kleines Unternehmen komme ich im Zweifel nicht drumrum, wenn ich einen Großkonzern beispielsweise als Kunden habe oder eben eine große Kapitalgesellschaft. Und das ist gleichzeitig auch der Appell, frühzeitig damit beschäftigen und vor dem Thema nicht zu viele Berührungsängste haben. Also sprich nicht typisch deutsch an das Thema rangehen und zu sagen, ich muss das jetzt in aller Perfektion erstmal verstehen und dann muss ich das auch in aller Perfektion machen, sondern ich muss jetzt hier mal ein bisschen agil ran an das Thema, muss mich damit beschäftigen, auch als Unternehmen, was eben nicht berichtspflichtig ist. Und ich würde relativ zügig im nächsten Schritt in eine Wesentlichkeitsanalyse starten und mir mal angucken, welche ESRS, das sind ja die entsprechenden zugrunde liegenden Standards unterhalb der CSRD, welche ESRS-Subtopics und Sub-Subtopics für mich entsprechend wesentlich sind, um dann darauf abzuleiten, welche Datenströme ich für mein Reporting entsprechend aufbauen muss und welche Kennzahlen ich am Ende überhaupt erheben muss. Und das Ganze natürlich idealerweise in einer gewissen strategischen Ausrichtung, dass ich mein eigenes Ambitionsniveau vorab festlege. Also bin ich ein Unternehmen, das rein compliant sein will und darüber hinaus mit dem Thema nichts zu tun haben möchte? Oder bin ich ein Unternehmen, was so Sustainability First quasi sich auf die Fahnen schreibt? Dann habe ich natürlich wieder eine andere Ausrichtung in meinem Reporting. Aber das Wichtige ist jetzt hier einfach anzufangen, sich die Wertschöpfungskette anzugucken, sich strategisch Gedanken zu machen, auch als Investor sich zu überlegen, mache ich jetzt zukünftig Artikel 8 vor nach SFDR, mache ich zukünftig Artikel 9 vor nach SFDR? Und wie das Ganze eben dann entsprechend strategisch weitergeht. Ja, einfach mal Learning by Doing damit anfangen. Auch die Wirtschaftsprüfer lernen gerade noch dazu. Die wissen auch noch nicht alles ganz genau. Also ich glaube, das ist jetzt gerade ein lernender Prozess. Und auf den kann ich wunderbar aufspringen, anstatt dass ich dann wieder viel zu spät und viel zu perfekt versuche, die optimale Lösung da überhastig abzuleiten. Das wäre so die Empfehlung an der Stelle.
Also starten auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Ich habe heute sehr viel gelernt tatsächlich. In erster Linie natürlich, dass Daten der Schlüssel zum erfolgreichen Wirtschaften sind und auch zu einem erfolgreichen Verkauf. Ich habe auch gelernt, dass es im Mittelstand da ja mitunter schon noch ein bisschen Luft nach oben gibt, was die Aufbereitung angeht. Aber, und das ist ja das eigentlich Wichtige, da gibt's ja dann Profis wie euch, die unterstützen können. Und deswegen, liebe Unternehmer, der Sascha erwartet dann auch eure Anrufe. Ich sage jetzt erstmal, Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die ausführlichen Erklärungen. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg.
Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, ich freue mich auf alles, was auf Basis des Podcasts an Gesprächen so zustande kommt.
Ja, und liebe Zuhörer, auch an euch vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com